alle in der Runde sind und die Nacht überstanden haben. Ich hoffe, dass es eine gute Nacht war. Auf alle Fälle eine gesegnete Nacht. Die Nächte mit mancherlei Beschwerden sind manchmal noch gesegneter, als wenn man die Nacht durchgeschlafen hat. Alles zu seiner Zeit. 449, nun aufwärts froh den Blick gewandt. Und nun wollen wir eine kurze Gebetsgemeinschaft halten. Jeder kann sich einschalten. Keine langen Gebete. Und ein Amen am Schluss. Und ich lege nichts fest. Ganz schlicht, kindlich, Dank. Für alles, auch für die ganz äußeren irdischen Dinge, wollen wir ja nie vergessen, dass wir hier in dieser Welt leben und die Güte Gottes bei Tag und Nacht uns umfängt. Viel Grund zu danken, aber wenn auch das nochmal aufklingen kann, was uns an Wort mitgegeben ist, gestern bewegt hat und heute noch bewegt, so mag Raum dafür sein im Gebet, eine kurze Gebetsgemeinschaft. Dass wir so laut und klar und deutlich beten, dass jeder mit einstimmen kann, das ist ja selbstverständlich. Wir wollen heute einen Schritt weitergehen. Gestern dachten wir und wurde es uns deutlich, wir sind teuer erkauft. Und zwar Gott ist es, der uns erkauft hat um diesen hohen Preis. Er gab den Sohn an unserer Stadt. Wir unterstreichen jetzt, wir sind für Gott erkauft. Wir sind für Gott erkauft. Das heißt aber, wenn wir das im Glauben so fassen, wir gehören ihm, sein Eigentum, dann ergeben sich ganz klare Konsequenzen daraus. Die ganz schlichten und einfachen Konsequenzen. Ich gebe mich ihm. Hingabe an Gott. Hingabe dieses unseres so teuer erkauften Lebens an Gott. Und es ergibt sich die Konsequenz nicht nur der Hingabe, sondern uns ihm auch zu überlassen. Das wissen wir ja, wie manche Hingabe wir schon vollzogen haben und kaum was hingegeben. Auf den Altar haben wir es schon wieder runtergeholt vom Altar. Überlassung ist, so könnte man beinahe sagen, verlängerte Hingabe. Ist immer neues Hingegebensein. Und es bleibt dabei, ich gehöre Gott. Und es ist nur einer, der das Recht hat, über mich zu verfügen. Das ist Gott. Weil wir so teuer erkauft sind, weil wir ihm gehören, darum kann ich mich ihm nur hingeben und überlassen. Oder anders gesagt, er hat uns erlöst. Er hat uns losgelöst von allem, was Macht hat, uns zu binden. Er hat uns die Freiheit erworben, Jesus am Kreuz. Er angenagelt, er der Gebundene, damit wir frei sein dürfen. Das ist Fakt, das ist geschehen. Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, nun stelle ich mich ihm aber auch zur Verfügung. Ich stelle mich dem zur Verfügung, den der Vater auferweckt hat, der erhöht ist über alles, dem er alle Macht und Herrschaft gegeben hat, dem er auch gegeben hat, die Vollmacht über alles Fleisch. Das ist uns ein kostbares Wort im hohen priesterlichen Gebet. Wir haben es gestern Abend gebetet und werden es heute Abend wieder beten. Dass der Vater dem Sohn Vollmacht über alles Fleisch gegeben hat, über jeden Menschen. Es sitzt keiner in der Runde, über den der Sohn nicht Vollmacht empfangen hätte. Ich habe keine Vollmacht über mich. Aber Jesus hat empfangen Vollmacht über jeden Einzelnen, über Geist und Seele und Leib, den ganzen Kerl, das ganze Leben. Er hat Vollmacht. Was ist dann selbstverständlicher und logischer, als ich stelle mich ihm zur Verfügung. Mit Geist, Seele, Leib und allem, was ich bin und habe. Ich erinnere an die Geschichte von dem Esel. Wie der Herr Jesus zwei seiner Jünger sendet, ein richtiges Sendungskapitel ist das. So ein Aufwand um den Esel. Ein richtiges Sendungskapitel. Zwei und zwei geschieht Sendung. Der Nachbarort, da den Esel loszubinden. Und er sagt, wenn sie euch das verwehren wollen, was macht ihr da? Dann sagt einfach, der Herr bedarf sein. Jesus braucht ihn. Und die Weisung führt ihn her zu mir. Er hat nicht bloß gesagt, bindet ihn los und lasst den armen Kerl dann laufen, wohin er laufen will, sondern bindet ihn los und führt ihn her zu mir. Darum geht's. Ich brauche ihn. Und dass uns das heute wieder und neu bewusst wird, Jesus braucht mich. Nicht nur wir brauchen ihn, das auch. Und ohne mich und losgelöst von mir könnt ihr ja gar nichts tun. Es gibt ein Lied, Jesus, ja, ich brauch dich. Jesus, ja, ich brauch dich. Ich muss dich immer haben. Er segne mich. Und das ist richtig. Das können wir gern singen. Aber es ist nicht alles, sondern dann endlich mal dies, er braucht mich. Unfasslich, ja, er braucht mich. Schon von der Tatsache her, wir sind Leib Christi, wir sind eine Zelle eingefügt, diesen Organismus, diesen wunderbaren Organismus des Leibes Christi. Er ist das Haupt und der Vater hat ihm eine große Zahl, eine unübersehbare Schar solcher gegeben, die er losgekauft hat und die nun ihm gehören sollen für Zeit und Ewigkeit, deren er sich bedient. Er ist das Haupt, das heißt also, er bedient sich seines Leibes. Ich bin vielleicht eingefügt in seine Hand, in eine Hand oder einen Fuß oder einen Mund, was bin ich nun? Manche sind vielleicht eine Zelle im Herzen. Es ist ein ganzer Organismus und jeder hat seinen Platz in diesem Organismus, von Gott empfangen. Und für jeden gilt, der Herr braucht dich. Der Herr wird in Zukunft, in Zeit und Ewigkeit nur noch handeln durch die Glieder und Organe seines Leibes sind. Das ist das Geheimnis. Er wird nichts mehr tun ohne sie. Was er tun wird in Ewigkeit, er wird es ausrichten durch die er teuer erkauft hat und die der Vater ihm gegeben hat, Lohn seiner Schmerzen. Es ist wichtig, dem nachzusehen. Er braucht mich. Die Konsequenz ist Hingabe und Überlassung. Er hat mich erlöst, also stelle ich mich ihm zur Verfügung. So wie der Esel, den sie dann dem Herrn Jesus zugeführt haben, auf den der Herr Jesus sich gesetzt hat. Und mit dem, wenn der Herr Jesus dann eingeritten ist in Jerusalem und es begann seine Passion. Auch das ist wichtig. Er will mit mir gehen, seine Wege. Das sind auch Wege der Passion. Und da braucht er mich auch mitten in dieser Welt als einen Kreuzträger. Was er gelebt hat, will er weiterleben in den Seinen. Erlöst, stell dich zur Verfügung. Jetzt sagen wir es mal noch ganz anders. Jetzt brauchen wir mal theologische Fachworte. Wir sind gerechtfertigt. Durch das Kreuz Christi sind wir ein für alle Mal gerechtfertigt. Nämlich vor Gott gerechtfertigt. Was heißt denn das, wir sind gerechtfertigt? Das heißt, na, wenn wir es von unserer Sprache nehmen, richtig fertig. Und das heißt eben, Gott hat nichts mehr wider mich. Ich bin durch Jesus gerechtfertigt. Ich könnte auch sagen, durch den Glauben gerechtfertigt, indem ich das in Anspruch nehme, glauben, was er für mich getan hat. Gott hat nichts wider mich. All meine Verschuldungen sind getilgt. All die Verunreinigung, die durch die Sünde gekommen ist, ist abgewaschen. Und das Alte, das, was mich vor Gott verklagt, ist abgetan. Ein für alle Mal. Das hat Jesus auf sich genommen. Also, wir sind gerechtfertigt. Jesus ist unsere Rechtfertigung vor Gott. Ich habe Gott nichts anderes vorzubringen, als dass ich ihm immer wieder den einen Namen nenne. Aber Jesus. Aber Jesus. Der hat es auf sein Konto genommen. Der hat die Strafe abgebüßt. Der ist in die Gottverlassenheit gegangen. Der hat die Krankheit getragen. Der hat den Tod erlitten. Den inneren Tod. Oh, der gottverlassene Jesus, den leiblichen Tod. Zerstörung der Persönlichkeit. Diesen Weg ist er bis ans Ende gegangen. Er für mich und er für meine Brüder. Das ist meine Rechtfertigung vor Gott. Es ist nichts mehr wider mich vorzubringen. Die Strafe ist bereits abgebüßt, das Urteil ist bereits vollstreckt. Das Tod ist ein Verdammungsurteil. Ich bin vor Gott gerechtfertigt. Das Alte, was mich vor Gott verklagen müsste, ist hinweggetan. Die wir in Christus sind, die man in Christus ist, das Alte vergangen. Aber es geht ja nicht bloß darum, dass der Dreck weggewaschen ist und dass die alten Schulden bezahlt sind. Es geht ja doch um ein neues Leben. Es geht ja um dieses und nun nicht mehr. Und sonst wäre das ja eine ganz schreckliche Geschichte, dann sündigen wir lustig drauf zu. Nun macht es ja gar nichts mehr aus. Aber wenn wir dann mal den Apostel Paulus fragen, was meinst du dazu? Ist das nicht so? Die Gnade ist ja dann umso mächtiger an uns. Können wir dann nicht durch dich sündigen? Da sagt er, mei Potte, nimmermehr. Auf keinen Fall. Wie sollte ich weiter in der Sünde leben wollen, der ich abgestorben bin, für die er für mich ans Kreuz gegangen ist? Und nun der neue Weg. Und das heißt Rechtfertigung und die Konsequenz, die sich daraus ergibt, das Leben der Heiligung. Das ist ein anderer Ausdruck. Rechtfertigung, Heiligung. Was meinen wir, wenn wir Heiligung sagen? Heilig ist ja nur einer. Einer ist heilig. Einer ist Herr. Jesus Christus, haben wir gestern gesagt, in welchem wir sind, zur Ehre Gottes des Vaters. Gott ist heilig. Jesus ist der Heilige Gottes. Und der Geist ist der Heilige Geist. Die heilige Dreifaltigkeit. Gott ist heilig. Und außerdem nennen wir alles das heilig, was Gott hingegeben ist und was zu Gott gehört. Die Heilige Schrift, das Heilige Sakrament. Und Heilige sind wir insofern, als wir ihm gehören. Und uns von ihm nehmen lassen und von ihm gebrauchen lassen. Heilige. Und Heiligkeit, da meinen wir also nun wirklich dieses neue Leben, dieses Gottesleben. Dieses Leben, was Gott wohlgefällig ist. Er hat uns erkauft und nun, komm, ein neues Leben. Kehr zu Jesus und dann marsch mit Jesus. Es geht um die Heiligung. Es geht um die Heiligung. 1. Thessalonicher 4,3. Schreibt der Apostel: Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Aha, wozu hat er mich erkauft? Dass ich ein Heiliger werde. Dass mein Leben davon Zeugnis gibt. Dass man also sagen kann, das ist ein Heiliger. Oder Hebräer 12, Vers 14. Da wird die Sache nun noch etwas deutlicher. Da heißt es: Jaget nach A, dem Frieden gegen jedermann. Und B, der Heiligung. Jaget nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Es gehört. Heiligung, etwas, was ergriffen sein will. Nicht warten, bis es mir in den Schoß fällt. Jaget nach. Und das ungeheuerliche Wort vorhin, es ist der Wille Gottes, das will Gott so. Klarer Fall dann. Da gibt es auch nichts zu verhandeln. Es geht um ein neues Leben. Nicht nur, dass das Alte gelöscht ist und Sünden abgewaschen werden, Tag für Tag neu. Nein, nein. Jaget nach der Heiligung, das ist die andere Seite dann. Für Gott erkauft. Mit Gott leben heißt das. Heilig sein heißt mit Gott leben. Und für Gott leben. Jaget nach der Heiligung. Und er sagt, ohne die wird niemand den Herrn auch nur sehen. Es gibt so viele, die haben keine Gotteserkenntnis. Die sind immer noch wie blind und taub und hören nicht und sehen nicht. Der Herr kann sich ihnen nicht offenbaren. Das hängt sehr auch mit dem ganzen Komplex und der Frage der Heiligung zusammen. Wo Heiligung fehlt, kann der Herr sich nicht kundtun und offenbaren. Jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen kann. Ich würde also sagen, Rechtfertigung und Heiligung, dies beides gehört unlöslich zusammen. Das sind gleichsam zwei Seiten einer Münze. Oder ich will es mal an einem Gleichnis deutlich machen, an dem es der Herr mir selber deutlich gemacht hat. Ich muss da mal weit zurückgreifen, die Zeit, als ich noch Theologie studierte in Leipzig. Und zwar den Anfang meines Studiums. Ich musste das Graecum nachholen. In meiner Schule habe ich nur das Latinum machen können, Latein gelernt. Und jeder Theologe muss Griechisch gelernt haben und Hebräisch gelernt haben. Graecum und Hebraicum musste ich also gleich erstmal zu Beginn der Studienzeit nachholen. Das war so. Und das haben viele nachholen müssen, weil nur wenige das Glück hatten, ein humanistisches Gymnasium besucht zu haben, wo man diese Sprachen schon in der Schule lernte. So, dann waren das also drei Semester mit viel Bimsen, Sprachen, Griechisch, Hebräisch. Und als Abschluss das Graecum, die griechische Prüfung. Und die fand dann statt in Leipzig in einem humanistischen Gymnasium. Muss man also an dem Tag in dieses humanistische Gymnasium zur vorgeschriebenen Zeit, die einem mitgeteilt worden war, kam die ganze Schar der zukünftigen Theologen an und wollten nun nachweisen, dass sie Griechisch gelernt haben. Und ich gehörte zu denen. Ich saß mal also in einem richtigen Klassenzimmer, Schulklassenzimmer. Die waren damals nicht so schön, wie sie heute an modernen Schule sind, mit hübschen Bänken, wie das früher war. Ich habe mein Gräkum ja im Jahr 1931 gemacht. So diese engen Bänke, da quetschte man sich also dann ein. So schräg waren die ja auch. Ne? Und oben dann das Tintenfass drin. Kam man doch nicht mit dem Kuli an oder mit dem Füller. Immer auf Abstand sitzen, Mann dazwischen, das war auch bei Theologen nötig, wahrscheinlich. Der Herr Professor saß vorne am Pult, knisternde Spannung, ihr wisst, wie das so ist, wenn Examen losgeht. Was wird denn heute dran sein? Ausgeteilt wurden nun die Bücher, griechische Schrift, was da. Und daraus sollte was übersetzt werden. Alle waren in großer Spannung. Bei mir war es übrigens so, mein Tintenfass, das steckte nicht drin, sondern stand oben drauf, weil es nicht hineinpasste. So, und dann ging der an die Tafel und schrieb nun das Kapitel an, dieses Buches, das aus dem Griechischen ins Deutsche zu übertragen war. Griechischer Schriftsteller, der dann übersetzt werden musste. Nachdem das angeschrieben war, schon hörte man das Rauschen der Federn. Das rauschte richtig und ich unglücklicher stoße an das Tintenfass und der weiße Bogen, den der Professor jedem ausgeteilt hatte, darüber lief die Tinte schräg nach unten, so schnell weg. Niemand erbarmte sich meiner, die wollten alle eine gute Nummer haben und schrieben und schrieben und schrieben. Und der Professor guckte ein bisschen in seine Brille. Hat sich gar nicht hören lassen und ließ mich da rumwirtschaften. Die Hände hätte er mal sehen müssen. Das einzige Erbarmen bestand darin, nachdem ich die Schweinerei gemacht hatte, dass er mir ein neues Blatt Papier gab. Und mit einer immerhin beträchtlichen Verspätung durfte ich nun auch anfangen, an meine Übersetzungsarbeit zu gehen. Sowas vergisst man nie. Und später habe ich noch manchmal drüber nachgesonnen. Und da knüpfte Gott an. Später. Als ich dann schon im Amt war. Als die anderen die Botschaft verkündigte. Jesus. Das Evangelium. Es ist ja alles Evangelium. Wisst ihr, ich bin manchmal ganz außer mir, so eine herrliche Botschaft zu haben. Damit in einem Land rumreisen zu können, ist ja außerordentlich. Nein, was ist das eine Botschaft? Sie wird mir immer kostbarer. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil, was wir jetzt gesehen haben. Es ist alles Evangelium. Gute, frohmachende Botschaft. Ja, und in der Zeit war das dann, erinnerte mich also Gott an diesen Vorfall beim Gräkum. Und da kam so der seltsame Gedanke, wenn man dann so ein Mittel, es gibt ja sicher alle Heilmittel in der Tasche gehabt hätte, ein Pulver, was man über diese Tinte da wegstreute und die wäre ausgelöscht und fort. Wäre das schön gewesen. Drin in die Tasche. Weißes Blatt Papier, fertig, geht's los. Und er sagte mir, aber die Prüfung hättest du damit auch nicht bestanden. Ach so, ja freilich, da hätte ich zwar ein weißes Blatt Papier, aber da sollte ja nun was draufkommen. Und zwar was Richtiges, etwas Gutes, etwas, was angenommen wurde. So, dass ich meine Prüfung bestanden habe. Das war doch die Hauptsache. Und machte mir deutlich, Rechtfertigung und Heiligung. Rechtfertigung, Jesus der Gekreuzigte, sein Blut wäscht rein von aller Sünde. Muss also keine Wallfahrt erst machen, um Vergebung zu kriegen oder irgendwas besonders leisten, damit dir diese große Schuld vergeben wird. Für alles ist er aufgekommen, alles auf sein Konto gebucht. Herrlich. Und es ist wieder gewaschen. Rein gewaschen im Blute des Lammes. Das ist das eine, das sich jeden Tag wiederholt und immer wieder neu ist. Er so meine Rechtfertigung vor Gott. Es ist nichts da, was den Zorn Gottes erregen könnte. Der Zorn hat Jesus getroffen und meine Sünde ist ihm zugerechnet. Aber es geht ja um ein heiliges Leben. Doch nicht, dass du ein leeres Blatt bist für Gott, sondern ein Blatt, das da aufweist, die Handschrift Jesu Christi. Ihr seid ein Brief Christi, schreibt der Apostel Paulus mal im Korintherbrief. Wo steht denn das gleich? Zweiten Kapitel, glaube ich. Dritten Kapitel, ja, klar. Ihr seid unser Brief in unser Herz geschrieben. Das ist das eine. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Die Gemeinde in Korinth, so schreibt ihn der Apostel, ist ein Brief Christi. Durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte. Da geht es auch um die Tinte. Sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln wie die Gesetzestafeln des Moses, die Zeit ist vorbei, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens. Schönes Wort ist das. Ihr seid Brief Christi. Wenn man euch anguckt, da kann man die Handschrift Jesu lesen. Da begegnet einem Jesus. Ihr tragt die Züge Christi. Durch den Heiligen Geist, der es euch einprägt. Das ist neues Leben. Das können die anderen sehen. Und sie haben es gesehen und wir freuen uns drüber. Und das trifft uns ja mit, denn wir haben euch ja bereitet durch unseren Dienst, dass das geworden ist. Also nicht bloß Schwamm drüber, das ganze Kapitel, sondern und nun das neue Leben und es setzt sich fort in euch, das Jesusleben. Man kann Jesus sehen an euch. Das ist Heiligung. Der Geist, der im Herzen wohnt, macht uns zu Heiligen. Und nun sind wir Heilige, weil er in unseren Herzen wohnt, der Heilige. Aber nun will er das auch zur Ausprägung bringen. Wisst ihr, und da wird der Herr Jesus, der, wenn es um die Rechtfertigung geht, der Grund ist, auf dem wir stehen, der Glaubensgrund, der Felsgrund. Ein Haus muss gegründet sein und je größer das Haus werden soll, umso tiefer muss es gegründet sein. Und der Grund, auf dem ich gründe, ist Christus und sein Blut. Einen anderen Grund kann niemand legen, schreibt auch an die Korinther. Außerdem, der gelegt ist, der nicht bei euch gelegt hat. Und der Apostel Paulus hat in Korinth weiter nichts getan. Habe ich mich immer darüber gewundert. Der war anderthalb Jahre in Korinth. Das war für einen Apostel viel, wenn er anderthalb Jahre sich an einem Ort aufhielt. Die sind ja immer auf der Achse. Anderthalb Jahre an einem Ort. Und da sagt er, und ich habe, wie ich bei euch war, nichts anderes gewusst als allein Jesus, den Gekreuzigten. Der hat also anderthalb Jahr bloß über das Thema geredet, Christus für uns, der Gekreuzigte. Was wir gestern in den paar Stunden so hineingepackt haben, da hat der Apostel Paulus anderthalb Jahr damit zugebracht in Korinth. Ich wundere mich manchmal über Amtsbrüder. Die haben das irgendwann mal gesagt und sagen, das habe ich schon mal gesagt, was predige ich denn jetzt nun gleich? Wenn ich so zurückdenke an die Zeit hier in Breunsdorf, das Thema, wie lang hat sich das so hingestreckt, Christus für uns? Dieses Opfer Jesu von allen Seiten beleuchtet. Und wenn es da etwa um das Thema ging, er hat uns vom Fluch erlöst, das hat sich über Monate dann hingezogen. Und wie lang das dauert, bis das durchsickert in den Herzen. Oder um Jesus, der unsere Krankheit, jawohl, auch die Krankheit, und das hat sich wieder lange Zeiten hindurchgezogen und dann wurde das Erfahrung. Und da haben wir nicht bloß anderthalb Jahre gepredigt, noch viel länger über das Thema Christus für uns. Ich bin ja auch kein Apostel, sondern Pastor einer Gemeinde. Und da kann man das nicht gründlich genug sagen, weil das wirklich allein Grund ist. Wenn Gemeinden diesen Grund nicht haben, sind sie nicht gegründet, für die gäbe ich nicht einen Fünfer. Beim nächsten Sturm purzelt das Haus ein, das ist Sand, auf den die gestellt sind, aber nicht gegründet sind. Aber das Opfer Jesu ist Felsgrund, habt ihr gestern vielleicht geahnt. Das gilt in jedem Augenblick, darauf kann ich mich stets berufen. Das sind Fakten und Tatsachen, die sind unwiderruflich. Und die sind gültig ein für alle Mal, wie die Schrift das sagt. Wer darauf gelernt hat zu stehen und sich darauf zu berufen, in der Praxis des Alltags, der ist wohl gegründet. Und da mögen die Stürme der Anfechtung drüber weggehen, welcher Art auch, er ist wohl gegründet. Er weiß immer den einen, auf den er sich berufen darf vor Gott. Und da ist nun Jesus der Grund. Einen anderen Grund, 1. Korintherbrief, kann niemand legen. Außerdem, der gelegt ist, den er, Paulus, dort gelegt hat. Und darum war das sein Thema, Christus für uns, der Gekreuzigte, also das ganze Thema der Rechtfertigung. Ganz gründlich. Aber Jesus ist nicht nur der Grund, der Grundstein, sondern an anderer Stelle, oder Stellen heißt es, Jesus ist auch der Eckstein. Und Eckstein, das heißt nicht erst zur Gründung, sondern Eckstein, der zeigt die Richtung, die Flucht, in der nun gebaut wird. Nach oben hin gebaut wird. Ich habe das mal beobachtet bei unserer Nachbarschaft drüben vor 2 Jahren. Da wurde bei der Fabrik da ein Anbau gemacht. Und wie dann die Ecke gesetzt wurde, das hat der Polier gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, dass das dann ein Polier war. Aber gründlich. Das musste haargenau sein, stimmen. Ah, das macht das aufgegangen. Jesus der Eckstein. Der weist uns genau die Richtung, in der wir nun zu gehen haben, zu bauen haben, zu leben haben. Nicht bloß der Grund, der uns trägt, sondern auch der Richtungweisende. Man könnte sagen, wie er die Schriften sagt, Jesus ist uns ein Vorbild. Er hat uns ein Vorbild gelassen, er zeigt in der Richtung. Vorbild, das steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, wenn er die Stelle gerne haben will, die ist ja in dem Fall nun sehr wichtig, hat uns ein Vorbild gelassen, dass wir sollen nachfolgen seinen Fußtapfen. Was sind das so für schöne Bilder? Das Vorbild steht 1. Petrus 2, Vers 21. Im Griechischen das Wort Hypokramon, das heißt so viel wie eine Schreibvorlage ist uns. Schreibvorlage, das Wort steht da. Eine Schreibvorlage. Wenn man schön schreiben lernen will, also eine schöne Handschrift, da hat man eine Schreibvorlage. Gibt es ganz bestimmte Schriften und Schriftzeichen, die lernt man, indem man eine Vorlage neben sich hat. Und da guckt man und pinselt das genauso nach. So. Die Richtung, in der es nun geht, da ist Jesus auch wieder für uns zuständig. Er hat uns ein Vorbild gelassen, dass wir sollen nachfolgen seinen Fußtapfen. Das heißt also, das Leben der Heiligung, das lernen wir bei Jesus kennen. Wie es nun wirklich aussieht, heiliges Leben, da gucken wir ihn an. Aha, in der Richtung. Und dann kommen wir zu unserem Bibelabschnitt heute. Das war erstmal die Vorarbeit, damit wir nun die Sache miteinander tun können. Ich habe wieder 3. Mose 8 hier und da ist nun als zweites dran, und das ist heute dran, das Brandopfer. Das Brandopfer. Ich möchte mal die Gewissensfrage stellen, habt ihr es gelesen? Ne? Wirklich? Alle? Ne? Wir lesen es. Morgen ist der große Abschnitt dran von Vers 22 bis Schluss. Das bitte ich allerdings heute Abend und morgen früh nochmal in größter Gründlichkeit durchzulesen. Er ist hier Mose, den einen Widder zum Brandopfer. Und Aaron und seine Söhne stemmten ihre Hände auf seinen Kopf. Und Mose schlachtete ihn, sprengte das Blut ringsum an den Altar. Hört ihr es? Ringsum an den Altar. Welcher Altar gemeint ist? Der Brandopferaltar, der mitten im Vorhof steht, vor dem Heiligtum und Allerheiligsten. Der große Brandopferaltar im Vorhof. Er schlachtete ihn, sprengte das Blut ringsum an den Altar, zerlegte den Widder in seine Stücke, also lauter Einzelstückenteile. Der ganze Widder wird zerlegt, tranchiert. Und verbrannte den Kopf des Widders, die einzelnen Stücke, die er zerlegt worden ist, und das Fett. Und wusch die Eingeweide und Schenkel mit Wasser und ließ dann den ganzen Widder in Rauch aufgehen auf dem Altar. Wohin kommt also der Widder? Auf den Brandopferaltar mitten im Vorhof. In einzelne Stücke zerlegt und nun angezündet. Geht das alles in Rauch auf. Der Rauch steigt nun hoch von diesem dargebrachten Opfer her. Ließ dann den ganzen Widder in Rauch aufgehen auf dem Altar. Das war ein Brandopfer zum lieblichen Geruch. Ein Feueropfer für den Herrn, wie ihm der Herr geboten hatte. Ein Brandopfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Nochmal ganz kurz den Ablauf. Was ist als erstes anders als beim Sündopfer? Ein anderes Opfertier, da war es das Tier. Denkt an den goldenen Tier. Immer Symbol menschlicher Macht und Kraft. Und so hat der Herr Jesus sich eins mit der Sünde und mit den Sündern gemacht und konnte nur hinausgetan werden, von den Augen Gottes weg. Aber hier geht es jetzt um den Widder. Wissen das? Ah. Ein ganz anderes Opfertier. Was ist denn aber genauso wie beim Sündopfer zunächst? Das Aufstemmen der Hände auf den Kopf. Wir wissen also, dass es ein Glaubensakt ist. Wir werden sehen, dass man das also auch im Glauben zu nehmen hat. Sich eins machen gleichsam mit dem Geopferten wieder. Und dann wird er, das ist auch so wie beim Sündopfer, er wird getötet. Das Blut fließt und wird gesprengt. Und nun geht es aber ganz anders weiter. Was ist nun ganz anders als beim Sündopfer? In die Stücke zerlegt, das ist ganz anders. Und der Stier wurde als Stier, als Ganzer verbrannt. Was ist noch anders? Auch, was ist noch anders?
Er wurde dort verbrannt. Bitte? Er wurde gleich an Ort und Stelle verbrannt.
Also gleich an Ort und Stelle, das ist mal ein bisschen zu schwach. So richtig, wie es ist. Bitte? Der wurde nicht hinausgeschafft, er blieb im Heiligtum. Der ganze Tempel ist das Heiligtum Gottes, der Vorhof gehört dazu zum Tempel. Der Tempelbezirk ist genauso ein heiliger Bezirk wie das Heiligtum, uns Allerheiligste. Es gehört das alles zu dem einen Tempel Gottes im Vorhof. Und wo im Vorhof werden diese Stücke des Widders niedergelegt? Wo? Wo? Nicht auf Stühle oder was, auf den Altar, auf den großen, großen Brandopferaltar, erhöht steht er im Vorhof, da geht man Stufen hinauf zum Altar, das ist ein Umgang da, und darauf der große Hat außerordentliche Maß, ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Bitte? Na, also ist ein ganz schönes Ding. Darauf kommt er mit unter das Feuer und dort geht das nun auf und der Rauch steigt hoch. Altar hat ja immer eine besondere Bedeutung in der Bibel. Was ist denn, was drückt der Altar immer aus? Was bedeutet das Altar? Altar opferst hätte, wem geopfert? Wem geopfert? Gott! Das sind Opfer für Gott. Das Opfer auf dem Altar, der Widder auf dem Altar, das heißt Gott geweihtes Leben. Aha. Das Tier wird hinausgetragen, weg von Gott, und der Widder wird Gott dargebracht. Ein Gott geweihtes Leben. Und wie nimmt Gott die Opferung auf? Bitte? Für Gott eine große Freude, ein lieblicher Geruch. Das Wohlgefallen Gottes ruht auf dieser Opferhandlung. Und das alles, was wir jetzt gelesen haben, ist eine Symbolik für das, was wir mit Heiligung meinen. Das Brandopfer ist eine Symbolik für das, was wir mit Heiligung meinen. Ein Symbol der Heiligung ist das, was an dem Brandopferaltar geschieht. Ein Symbol der Heiligung. Wisst ihr, Heiligung, das heißt also, nun ist mein Leben ein Gott hingegebenes Leben. Nun ist mein Leben in allen seinen Teilen ein Gott geweihtes Leben. Ein Gott dargebrachtes Leben. Er, gehen wir nochmal aus davon, Sündopfer ging von der weg, der uns teuer erkauft hatte, der mir ihn hinauftat. Und ich darf nun drinnen sein bei Gott, nun schon da mitten im Vorhof. Und mein Leben, ein Gott geweihtes Leben, ein Gott hingegebenes, er, der mich erkauft hat, dem gehöre ich auch. Und dem will ich gehören und keinem anderen will ich gehören. Heiligung ist Hingabe an Gott. Heiligung ist Brandopfer. Heiligung ist Brandopfer. Gott zu einem süßen Geruch. Da hat Gott Wohlgefallen dran. Heiligung ist Brandopfer. Und bei der Heiligung ist das nämlich auch so, bei der praktizierten Heiligung jetzt in unserem Leben. Der liebe Gott ist ein wunderbarer Gott. Der ist ein so herrlicher Pädagog auch und Erzieher auch. Ist nicht so, dass der liebe Gott sagt, und nun, aber nun rups, raps, der ganze Kerl muss jetzt heilig sein. Kein Schritt, der nicht ein heiliger Schritt ist. Keine Handlung, die nicht heilige Handlung ist. Kein Blick, der nicht ein heiliger Blick ist. Kein Wort, das nicht ein heiliges Wort ist. So macht's Gott nicht. Nein, nein. Da ist nur eine Sache meistens dran. Das andere kann Gott großzügig übersehen, als wäre alles in bester Ordnung. Er rührt gar nicht dran. Wir denken, wir sind wunderbare Leute. Und der liebe Gott, der sieht das bloß und rührt da gar nicht dran. Aber das eine, vielleicht ist mein Mund jetzt dran, mein Reden ist dran. Das hat jetzt eine ungeheuerliche Bedeutung, unser Reden. Der Jesaja, wie der zum ersten Mal in die Gegenwart des lebendigen Gottes gerückt wird. Jesaja 6 steht das. Die Berufungsgeschichte des Jesaja. Immerhin doch, man denkt, das ist ein ganz frommer Mensch, der Jesaja. Wenn er als Prophet berufen wird und was er eine Botschaft gehabt hat. Fürwahr, er trug unsere Krankheit, das hat der Jesaja vorne weggesehen. Und den nimmt Gott und stellt ihn in seine Gegenwart und da schreit er auf und sagt, weh mir, ich vergehe. Er konnte die Gegenwart Gottes nicht ertragen. Und was sagt er? Ich bin unreiner Lippen. Ach, in der Gegenwart Gottes wird ihm bewusst, mein Reden. Und gleich fiel sie noch ein, und bin aus einem Volk unreiner Lippen. Die machen es doch alle so, vielleicht hat er es damit beruhigt, wir auch. Die anderen machen es doch auch so. Und bin in einem Volk unreiner Lippen, jetzt geht ihm das auf. In der Gegenwart Gottes geht einem auf, wie es um einen bestellt ist. Und dann geht ihm hier, jetzt gar nicht Hurerei oder irgendwas oder Lieberei oder Streiterei auf. Nein, seine Lippen, was er immer gesagt hat, sein Reden, so ein Gewicht hat das Reden. Weh mir. Wir können so, wie wir sind, nicht in die Gegenwart Gottes. Und da muss ein Sonderakt vollzogen werden. Feuer vom Altar, das ist der himmlische Altar jetzt, nicht dieser Brandopferaltar, das ist alles geschieht ja im Himmel. Jesaja wird dahin aufgehoben gleichsam. Und ein mit einer glühenden Kohle ein Engel kommt und reinigt ihm seine brennt das aus. Das ist was anderes als Reinigung im Blut, wo die Schuld getilgt wird. Hier wird das böse Reden ausgebrannt und neues Reden muss es sein. Und nachdem dieser Reinigungsakt an ihm vollzogen ist, jetzt redet Gott. Wen sollen wir senden? Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Unser. Die Dreieinigkeit meldet sich zu Wort. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Da gereinigt von diesem Unrat eines unheiligen Redens, tritt hervor und sagt, hier bin ich, sende mich. Jetzt steht nichts mehr weg. Jetzt kann Gott ihn gebrauchen. Da musste ein solcher Feuerakt geschehen, reinigen, reinigen. Und viele kann Gott ihr Leben lang nicht gebrauchen, weil sie nie sich reinigen lassen in dem, was sie sagen. Ein so unheiliges Geschwatze von früh bis abend. Und das ist wahr, wenn der Herr Jesus sagt, wir müssen Rechenschaft ablegen vor dem Gerichte Gottes, im jüngsten Tag, Rechenschaft ablegen von jedem unnützen Wort, das je über unsere Lippen gekommen ist. Nicht bloß von jedem gemeinen Wort oder unreinen Wort, nein, unnützen, nutzlosen Gerede, so nutzloses Gequatsch. Manchmal sagt man so viel besser, hältst mal deinen Schnabel, wohltuende Stille gibt das nachher. Als dass man reden bloß, damit es redet. Es redet nicht, ich rede, es redet. Von früh bis abends. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Das geht immer zu. Nicht zu reden von dem boshaften Gerede, von dem Richten und verurteilen. Was ist das alles schrecklich? Und da sagt Gott, das kann ich nicht gebrauchen. Du kannst nie mein Bote sein. Wenn nicht da ein Reinigungsakt sich vollzieht und wenn das weggenommen ist, du wirst sagen, hier bin ich, sende mich. Ich wollte nur deutlich machen, da geht's in dem Falle Jesaja, Gott mal bloß um die Lippen. Denkt ja nicht, dass vieles andere nicht genauso reinigungsbedürftig gewesen wäre, aber weil er jetzt ein Bote sein soll, das heißt eine Botschaft hat, müssen seine Lippen als allererstes gereinigt werden. Dann möchte man jedem Boten sagen, du, wenn deine Lippen nicht gereinigt sind, was über deine Lippen geht, wird keine Kraft haben. Ob das ein Katechet ist oder eine Katechete, ein Pfarrer oder was weiß ich was. Oder ob wir das sind, die wir Zeugnis geben wollen. Und dann geben wir Zeugnis und es geht alles ins Leere. Warum denn? Weil Gott nicht dabei beteiligt ist. Hier kommen wir an das ran, was Heiligung ist. Da wird Stück um Stück der Reinigung unterzogen. Und wenn ihr das mal neutestamentlich lesen wollt, da findet ihr genau dasselbe. Römer 6, Vers 19. Ich bin immer so froh, die Bibel ist ein wunderbares Buch, wisst ihr. Das ist eine solche Einheit, das größte Wunder in Jahrtausenden entstanden. Die haben sie alle gar nicht gekannt, die Schriftsteller. Das ist eine solche innere Einheit. Das sind so rote Linien, die ziehen sich vom ersten bis ins letzte Kapitel durch die Bibel durch. Das ist alles, der eine sagt so und so und doch ist es die eine Sache. Römer 6, Vers 19. Da lesen wir nochmal, was der Apostel über Heiligung zu sagen hat. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit willen eures Fleisches. Gleich wie ihr eure Glieder ergeben hattet, das ist Vergangenheit, habt ihr das gelesen, hattet, wozu? Zum Dienst der Unreinigkeit und von einer Ungerechtigkeit zur anderen, das ist eins. Ihr habt eure Glieder der Sünde zur Verfügung gestellt, der Ungerechtigkeit, dem Dienst der Unreinheit, da habt ihr eure Lippen zur Verfügung gestellt. Was da alles zutage kommen wird, wenn Gott das ans Licht drückt. Ihr habt eure Hände zur Verfügung gestellt, aber haben die Hände gesündigt an euch selbst und an anderen. Die Füße habt ihr der Sünde zur Verfügung gestellt, wo sind, da bist du gelaufen. Eure Augen, eure Ohren, euer ganzes Menschsein, alles in den Dienst der Sünde. Aber nun sagt der Apostel, Gott sei Lob und Dank, einst hattet. So, und jetzt kommt das Gebot der Stunde. Ergebet auch nun eure Glieder, zum Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Habt ihr's? Es geht um die Heiligung. Und Heiligung, das heißt, er wird ein Glied nach dem anderen von dir fordern, der du dein Leben ihm geweiht hast. Gott geweihtes Leben. Und nun ist Gott also wunderbar geduldig. Der sieht also, was mit den Händen los ist. Sagt gar nichts. Gott kann so schweigen durch Jahre. Du denkst, du bist ein ganz wunderbarer Mensch. Und Gott sieht alles, was da dran klebt an den Händen. An den Füßen. Aber das eine Glied ist jetzt dran. Vielleicht denn die Hand. Oder vielleicht denn auch die Lippen. Oder deine Ohren, dass du immer alles hören willst und wissen willst und zuhörst. Und dein Reden. Oder auch dein Schweigen, wo du reden solltest. Da kommt ein ganzes Gebiet ins Licht Gottes. Und jetzt ist das Gebiet dran, das andere übersieht er. Und da merkst du, das ist eine wunderbare Symbolik. Der Paulus sagt, eure Glieder. Und beim Brandopfer sehen wir, es wird zerlegt in Stücke. Das Opferlamm, der Widder. Und nun kommt Stück für Stück auf den Altar. Der Kopf auch. Was denn?
Ich habe mich vorhin, glaube ich, geirrt, der Brandopferaltar hat 5 Ellen.
Ja gut, nicht so wenig.
Und 3 Ellen hoch.
Ja gut, können wir dann nachlesen. Ja, macht nichts, ist nicht so wichtig. Guckt selber mal nach, ich wusste auch nicht. Ja, verstehst du, es kommt eins nach dem anderen. Heiligung ist ein Nach und Nach, ein Mehr und Mehr. Und immer heißt, begebet eure Glieder. Und wenn Gott den Finger auf die eine Stelle legt, dann ist jetzt die eine Stelle dran. Und dann hilft dir keine Ausflucht. So macht das Gott, der Erzieher. Er, der unsere Heiligung will, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Er, der gesagt hat, jagt nur der Heiligung nach. Oh ja, nicht auf Gnade sündigen. Oh, das ist so billig. Jagt nach. Es ist also, als wenn die Heiligung sich mir entzieht. Ich krieg's nicht zu packen. Ach, gehört auch mit dazu. Ich will und krieg's nicht zu packen. Sagt er, jag immer nach. Und er sagt, und ohne Heiligung, der Herr wird sich dir nicht zu erkennen geben. Du wirst blind sein für die Herrlichkeit Jesu. Du wirst taub sein und sein Reden nie hören. Die anderen, die bezeugen dir, wie wunderbar der Herr sich ihnen offenbart hat. Und du gehst da und stehst daneben und sagst, weiß ich nicht. Gott will Heiligung. Gott will heiliges Leben. Ein neues. Das alles, nachdem wir gestern von der Rechtfertigung geredet haben. Das ist aber nur die andere Seite der Münze. Das ist so ganz logisch, es ergibt sich draus, teuer erkauft. Jetzt will er dich wirklich. Du hast ihn da auch gegeben. Überlass dich ihm. Er will die Heiligung. Und da steht da, diese Heiligung ist für Gott ein süßer Geruch. Steigt auf zu Gott und da hat Gott solch ein Wohlgefallen. Die Aufgabe. Und nun gehen wir wieder einen Schritt weiter und nun kommen wir zum Schönsten. Das Leben Jesu ist Brandopfer. Das heißt, Gott geweihtes, heiliges Leben. Sonst könnte es auch nicht gesagt werden, er ist für euch Vorbild. An Jesus, Eckstein, können wir studieren, wie das dann aussieht, wenn ein Leben heilig geworden ist. Und Jesus, das wissen ja die Dämonen, die wissen das übrigens besser als wir. Wenn Jesus kommt, da schreien sie schon, wir wissen, wer du bist der Heilige Gottes. Und sie wissen damit, an dem können wir nicht ran. Der Heilige Gottes, sein Leben ist Heiligung und Heiligkeit. Gott hingegeben, so sieht's aus. Wenn du heilig bist, bist du wie Jesus. Sein wie er. Epheser 5, 1 bis 2. Der zweite Vers. Seid Gottes Nachfolger als die geliebten Kinder. Aha, geliebte Kinder, werde angesprochen jetzt. Seid ihr ja auch durch Jesus. Versöhnt mit Gott, der Geist der Kindschaft in euch. Aber nun, wandelt. Es geht um das Leben. Wandeln. Wandelt in der Liebe. Gleich wie Christus euch geliebt und sich selbst dargegeben hat für uns als Darbringung, Gabe und Tysia, Opfer, Schlachtopfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Aha. Hier wird gesagt, das Leben Jesu ist für Gott ein lieblicher Geruch. Das Leben Jesu ist ein Gott dargebrachtes Leben, ist ein Gott geheiligtes Leben, ein Gott geweihtes Leben. Und darum ist es Gott wohlgefällig. Und das steigt von dem Herrn Jesus zu Gott hinauf. Oh, ein lieblicher Geruch. Und nun etwas ganz Seltsames. Und jetzt versteht er vielleicht, warum ich so eine Rüste gehalten habe über diese Thematik Rechtfertigung, Heiligung. Und morgen kommt noch was dazu. Und ausgegangen bin vom Alten Testament. Das Alte Testament ist die beste Vorbereitung, das Leben Jesu recht zu erkennen, zu durchschauen, die einzelnen Opfermotive zu sehen. Liebesymphonie. Wir sagten gestern, Jesus, Sündopfer, der von Gott Verworfene, und Gott wendet sich von seinem Sohn ab und kennt ihn nicht mehr. Und heute, der Gottgeliebte, ein süßer Geruch. Wir können, das beides ist Jesus immer und zu gleicher Zeit. Und wir können das nur mit unserem kleinen Verstand nebeneinander sagen und nicht zugleich sagen. Eigentlich müsste ich das zugleich sagen, das eine wie das andere. Das versteht aber noch gar nicht. Und ich kann es auch nicht zugleich aussprechen. Wir können es nur nebeneinander sagen. Er ist einmal der, der von Gott verworfen ist. Aber auch als der von Gott verworfen ist, er der hochgelobte und geliebte. Denn das alles ist der Weg des Gehorsams. Denn er ward gehorsam, Gott in dem allen. Er hat in dem allen ja den Willen Gottes getan. Er ward gehorsam bis zum Kreuz. Ja, bis zu diesem Tod am Kreuz. Dort ist er als das Sündopfer und ist zugleich der Gottgeliebte. Und von diesem Opferaltar Golgatha steigt auf ein süßer Geruch. Das ganze Leben Jesu ist durchzogen vom Sündopfermotiv, haben wir gesehen. Und das ganze Leben Jesu ist durchdrungen von den Brandopfermotiven der Liebe und der Hingabe an Vater und des Gehorsams und des Hörens auf ihn und des Handelns und Wandelns in dem, was der Vater ihm gezeigt hat. Kein Schritt in eigener Macht vollkommen hat, nichts aus ihm selber, alles der Vater, alles der Vater, der Heilige Gottes. Das ist er beides zugleich. Und da bin ich so dankbar für das, was im alten Bund geschieht, dieser ganze Opferkult. Herrlich, sonst hätte ich das nie begriffen. Ach so, das beides muss im Leben Jesus sein. Und wenn man es einmal gesehen hat, dann sieht man es überall, dann hört man es überall. Dann wird Jesus einem so durchscheinend in seiner Schönheit als der Geopferte. So und so. Ob ich mich deutlich genug ausgedrückt habe? Ob alle mich verstanden haben? Sonst fange ich von vorne an. Das ist jedem eingegangen. Einmal der, von dem Gott sich wegwenden muss, um unser Willen. Und ist zugleich der Geliebte, der sich uns so gut geopfert hat. Sein ganzes Leben ist Brandopfer. Wenn wir wissen wollen, was heiliges Leben heißt und was Heiligung ist, dann können wir nichts Besseres tun, als das Leben Jesu studieren. Studiert er das? Ist mir herrlich. Ich muss sagen, ich habe das Leben Jesu zweimal studiert. Ich habe es einmal studiert als der, der sich für uns geopfert hat. Worauf ich mich immer berufen kann vor Gott. Das war ein Studium für sich. Und was das alles umschließt, habt ihr gestern ein bisschen was davon zu hören gekriegt. Und dann habe ich das Jesusleben von Neuem studiert. Dann hat mich interessiert, wie er lebt, weil ich weiß, und in der Richtung geht es nun mit mir. Oder wenn ich es noch schlichter sagen soll oder noch evangelischer sagen soll. Und das Leben, was Jesus nun wirklich gelebt hat, ein guter Geruch, ein Wohlgeruch zu Gott hin. Das will er weiterleben in seiner Gemeinde, im Leib Christi, in den Gliedern und Organen, deren er sich dabei bedient, in den Zellen, und ich bin eine Zelle am Leibe Christi, was er lebte, der Heilige Gottes, will er weiterleben in mir. Und er wird nichts anderes je leben, als was er gelebt hat. Darauf verlass dich. Und er wird nichts anderes mitvollziehen, auch keinen anderen Weg mitvollziehen, als er gegangen ist. Darauf verlass dich. Jesus Christus gestern und heute derselbe und in Ewigkeit, er wandelt sich nicht. Und er sagt, ich will dich mitnehmen auf diesem meinem Weg, den ich gegangen bin. Und in dem Maße, wie er uns nehmen kann und wird, sind wir Heilige. Und dann heißt er unsere Heiligkeit. Jetzt gucken wir uns das Leben Jesu an. Vielleicht ist es gut, wir machen jetzt wieder unsere Pause. Und dann wollen wir mal ein paar solche Schritte vollziehen mit Jesus und sehen, wo das, ich will mal so sagen, wo im Leben Jesu das Brandopfermotiv erklingt. Gestern sagen wir die Sündopfermotive. Kein Raum in der Herberge, aus Nazareth ausgestoßen und so weiter. Samaria, kein Quartier. Jetzt fragen wir mal nach den Brandopfermotiven im Leben Jesu. Wo dieses Motiv in dieser Liebessymphonie erklingt, das wäre noch keine Symphonie, wenn das Motiv nicht käme. Und dann sind die Motive so wunderbar miteinander verwoben. Und die Liebe leuchtet in immer neuen Farben auf. Es ist wunderbar. Jesus. So, jetzt pausieren wir. Aber wir müssen Rechenschaft geben von jedem unnützen Wort. Und da halten wir jetzt mal eine schöne Pause. Wobei wir immer die Frage uns stellen lassen nach unserer Heiligung. Das Erste, was zu sagen ist, wenn wir nach der Heiligung, der Heiligkeit Jesu fragen, sein Leben, ein Weg der Hingabe und der Überlassung. Das wäre das Erste. Und das sind gerade so zwei klassische Stellen im Leben Jesu, wo man sagen kann, dass, da wird so ganz und gar sichtbar der Brandopferaltar. Jesus als das Brandopfer, der Gottgeweihte und Wohlgefällige. Die eine Stelle, Taufe Jesu. Mit dem Zeugnis Gottes, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Brandopfer. Und die zweite Stelle, die Verklärung Jesu, wo abermals ihm vom Vater das Zeugnis gegeben wird vor den drei Jüngern, die mit auf dem Berg der Verklärung sind. Mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wobei es bei der Taufe Jesu geht, man muss bedenken, die 30 Jahre, die nun zurückliegen. Bethlehem, Nazareth. Nicht nur ein äußeres Heranwachsen vom Kind zum Mann, ein inneres Reifen und Wachsen. Der Menschgewordene ist dem Wachstum unterworfen in jeder Hinsicht, wie wir ernannt zu. Nicht bloß an Alter, das ist selbstverständlich, sondern an Gnade, an Weisheit und an Gnade. Mehr und mehr. Was mag es Jesus bewegt haben, mitten in diese Welt hineingestellt? Er sieht die ungezählten Besessenen um sich. Im Evangelium wird ja deutlich, wie viele Besessene waren das. Die Kranken, und sie sterben dahin. Er sieht die Welt in der Sünde und unter dem Fluch der Sünde. Und in ihm reift dieses Sendungsbewusstsein und zugleich dieses heilige Warten auf die Stunde Gottes. Damit das Größte, diese Wartezeit 30 Jahre und nichts tun. Es hätte nahe gelegen, so sind wir und so steckt es in vielen kaum bekehrt, nun wollen wir schon losgehen. Ich meine, wir müssten große Taten tun. Jesus lebt in Nazareth, im Beruf, in der Synagoge. Und Jesus wartet. Wenn Jesus als 20-Jähriger angefangen haben würde, Dämonen auszutreiben, weil er das nicht mehr mit ansehen konnte, dann wäre das ein Triumph der Hölle geworden. Dann hätte er den Gehorsamsweg verlassen, dann wäre er Gott vorausgeeilt, so wie wir oft Gott vorauseilen und dann wieder hinterdrein hinken oder mal nach rechts oder links abbiegen. Es war gehorsames Leben. Über dem ganzen Leben steht Heiligkeit, von Gott geführt, unter Gott geordnet. Das ist wahr. Dem, was geschieht. Wie mag ihn das aber auch bewegt haben, wie kann dieser Welt geholfen werden? Das musste ja alles in ihm sich im Umgang mit Gott klären. Wohin aus geht das jetzt? Bis der Entschluss reifte, es gibt nur einen Weg, nicht durch Dämonenaustreibung wird die Welt besser, wenn sie ausgetrieben sind, kommen sie zur Hintertür wieder rein. und die paar, von denen wir sie austreiben könnten, und die vielen, wo das nicht geschieht. Nicht durch Wunder, nicht durch Zeichen, nicht durch Krankenheilungen. Es gibt nur einen Weg, wirklich und wahrhaftig der Welt das Heil zu bringen. Leb ein reines Leben, damit du das zum Opfer geben kannst. Ich an ihrer Stadt, das musste auch in diesem irdischen Leben Jesu als Entschluss reifen. Und dieser Entschluss ist klar in der heiligen Taufe. In der heiligen Taufe gibt er sich dem Vater hin, das Lamm Gottes zu sein. Für diese Welt geopfert. Und darum konnte Johannes auf ihn weisen, das ist Gottes Lamm. Das ist das Richtige, nachdem wir ungezählte Lämmer geschlachtet haben, die nur ein Hinweis sein konnten. Hier ist das wahre Lamm. Da ist Jesus, der sich dem Vater gibt, geopfert zu sein. Ich nehme es auf mich. Und darum tritt er mitten unter die Sünder und geht mit den Sündern in den Jordan. Und Johannes schreckt zurück. Ich dich taufen. Lass. Und es geschieht. Der zur Sünde sich machen lässt, da ist er. Er hat sich. Es bedurfte jetzt auch in seinem menschlichen Dasein dieses heiligen Entschlusses, Vater, ich gebe mich. Das war der Entschluss der Liebe. Einen anderen Weg hätte es nicht gegeben. Ich nehme alles auf mich. Ich gebe mich dir, dass ich die Verdammnis erleide und den Fluch trage. Und von deinem Angesicht verworfen bin. Ich gebe mich dir. Da war sein Willensentschluss. Ich will Lamm sein. Und so tritt er in den Jordan und macht sich eins mit den Sündern. Das ist Brandopfer, Gott zur Verfügung, im Blick aufs Letzte. Es wird nichts zurückbehalten, Gott zur Verfügung. Das ist der Weg der Hingabe, heilige Hingabe an Gott. Und da tut sich der Himmel auf. Ich lese das mal, Lukas 3, 21, 22. Es begab sich, als ich alles Volk taufen ließ, und Jesus auch getauft war, wie ein Sünder unter den Sündern. Und betete, da steht er nun im Jordan und betet. Im Gespräch mit Gott. Da tat sich der Himmel auf. Über diesem Gott hingegebenen Leben, Gott geweihten Jesus Leben. Lamm sein, der Welt zu gut, ist der offene Himmel, wo über allen Brandopferaltären und wo Gott hingegebenes Leben gelebt ist, ist immer der offene Himmel. Und der Heilige Geist fuhr hernieder in leiblicher Gestalt auf ihn, das heißt also, Jesus hat ja den Heiligen Geist gehabt. Aber nun die ganze Fülle der Gottheit, die sich ihm durch den Geist schenkt und mitteilt für diesen Weg, der nun vor ihm liegt. Geopferte empfangen die Fülle. Das macht man nicht so nebenbei weg. Und gleich gar nicht, dass einer einem der Händler sagt, da hast du. Das ist Betrügerei. Geist vermitteln kann einer, wenn er die Gnade dazu hat, Geist mitteilen, empfangen. Durch den Apostel haben auch andere den Geist empfangen, durch die Handauflegung des Petrus, des Johannes, des Paulus. Aber keiner wird je die Fülle empfangen können durch einen, der sagt, komm her, lass die Hand auflegen, da hast du. Geopferte! Und Hingabe ist im Letzten und Tiefsten gefasst eine Totalopferung Gott zur Verfügung. Ich weiß, dass das wachsen muss. Bei Jesus hat es 30 Jahre gebraucht, bis zu diesem letzten, tiefsten Entschluss. Und Gott lässt uns wachsen. Und ich weiß, so eine Erstlingshingabe, da wir uns Jesus zur Verfügung gestellt haben, hat das bei Weiben nicht erfasst. Aber es ist ein Weg und Hingabe vertieft sich von Jahr zu Jahr, wenn es echt und lebendig ist. Und wird schließlich an die Stelle kommen, wo der Apostel Paulus sagt, Römer 12, Vers 1 und Vers 2, so ermahne ich, nein, nicht ermahnen, das ist nichts Schönes. Ich ermutige euch, ich ermuntere euch, ich spreche euch zu, ich rede euch zu, dass ihr eurer Leiber Gott darstellt als Schlachtopfer. Gott sei einen süßen Geruch. Ein Schlachtopfer, das lebendig, heilig, Gott wohlgefällig ist. Weil Jesus sich für uns geopfert hat, sind wir durch ihn lebendig, durch ihn heilig, durch ihn und können uns Gott darstellen. Ich biete mich dir an. Das steht im Römerbrief, in diesem herrlichen Römerbrief, wo es um die Fundamente geht, um die Fakten geht, um die Tatsachen, die Gott geschaffen hat und die Folge, gib dich Gott und gib dich ihm ganz, dass er mit dir machen kann, was er will, Schlachtopfer. Da tut sich immer Himmel auf. Geopferte empfangen. Wo dies geschieht, wann dies geschieht, bleibt Gottes Geheimnis. Aber dann geschieht es auch wirklich, dass der Geist in seiner ganzen Krafthülle herabkommt und eine Stimme über diesem Brandopferaltar da im Jordan damals ist das Zeugnis Gottes hörbar. Eine Stimme aus dem Himmel, die sprach, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da hat er alles vom Vater empfangen. Fülle der Gottheit, alles, was nötig ist. Und darum tritt er dann an die Öffentlichkeit in der Kraft des Geistes. Und das sind alles nur Zeichen und Wunder, mit denen er ausweist, ich bin der Gottgesandte. Es geht ihm nicht um die Zeichen und um die Wunder. Es tut ihm weh, dass sie immer wieder neue Zeichen sehen wollen. Dieses Haschen nach Gesundheiten, was ist eine Abirrung vom Weg? Es geht um die Ehre Gottes. Und dass Gott in dieser Welt verherrlicht wird. Und dass Menschen ihn verherrlichen. Aber die Zeichen und Wunder weisen hinaus. Sie sollten nun kommen und fragen, wir sehen, du bist der Gottgesandte, was hat Gott uns durch dich zu sagen? Und die Frage haben sie nicht gestellt. Und empfängt alle Vollmacht. Und empfängt über allen Vollmachten die eine Vollmacht, das Leben zu lassen. Und es wiederzunehmen. Johannes ist der, der das sieht und sagt. Das ist die größte Vollmacht im Leben Jesu. Die Vollmacht, nach Gethsemane zu gehen. Und Gabata und Golgatha. Und sie zu opfern. Nun wirklich die Opferung durchzuführen. Der Weg nach Golgatha ist begleitet von den Zeichen und Wundern, die Gott geschehen lässt. Hier ist er, den ich gesandt habe, damit sie wissen, wenn er am Kreuz hängt, das ist mein Gesandter, den ihr hier getötet habt. Pfingsten wird sie nach deutlich. Wir haben ihn gekreuzigt. Die Taufe Jesu, das ist so ganz klar und rein das Brandopfermotiv. So wie in der Passion Jesu das Sündopfermotiv, gleichsam wie Uno Sono, es ist das auch mal wie Uno Sono. Da ist auf den er so lange gewartet hat. Das Zeugnis Gottes, der süße Geruch. Gott hingegeben, die total Hingabe an Gott. Und Hingabe wird Überlassung. Wenn wir nicht wieder umkehren auf dem Weg, den wir mal angefangen haben. Und die Hingabe Jesu ist fortan Überlassung geworden. Das, was auf dem Berg der Verklärung geschieht, Lukas 9, das ist wieder ein Brandopferaltar im Leben Jesu. Aber nicht neue Hingabe, sondern wo es um die Überlassung geht. Es bleibt dabei. Was ist vorausgegangen? Der Verklärung. Was ist vorausgegangen? Vorausgegangen ist, dass der Herr Jesus im Leben seiner Jünger, also seiner Schüler, ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Jetzt ist ein neues Kapitel dran. Nach all der herrlichen Zeit, das hat dem Petrus gefallen, das hat allen gefallen. Wenn die Kranken gesund wurden, die Dämonen ausfuhren, da ist was los, da ist was los, da kann man jeden Tag was erleben. Herrlicher Jesus, was haben wir für einen Meister, einen Rabbi, wunderbar, und seine Lehre, alle halten sie Luft an, wenn der redet. Das war schön, jetzt sagte Herr Jesus, ich muss hinauf nach Jerusalem gehen. Dort viel Leiden von den Schriftgelehrten, Ältesten, hohen Priestern. Er redet von Geißelung. Er redet vom Kreuzestod. Und er redet von der Auferstehung, aber die waren so schockiert, dass sie das letzte Wörtlein nie gehört haben, Auferstehende. Da hätten sie ja zu Ostern, vom Karsamstag zum Ostersonntag, alle am Grabe sitzen müssen und warten müssen. Jetzt ist es soweit, der dritte Tag. Wollen wir miterleben? Und sie haben rumgejammert und sie eingeschlossen. Das haben sie nie gehört und am dritten Tag auferstehen. Nur dieses Jetzt geht's in die Schmach, ins Leiden, in große Schmerzen. Der Verworfene, jetzt ist Sündopfer dran. Und wie haben die Jünger rebelliert? Haben gestern gesehen. Da spielt sich nichts ab, das wird nicht geschehen. Und dann ist das Thema Tag für Tag, dass er sagt, wer sein Leben behalten will, festhalten will, der wird es verlieren. Solche seid ihr. Wer es aber um meinetwillen verliert, wird Leben empfangen. Und das möchte ich. Und immer wieder, er fing an dem Tag von seinem Leiden zu reden. Und so war das Tag für Tag der Fortsetzung. Sie sollten wissen, wo das nun hinausgeht. Wer Ja zu Jesus gesagt hat, wird eines Tages erfahren müssen, da, wo es dann fassen kann und fassen soll, wo das hinausgeht. Wer mir will nachfolgen, sagt er da den Jüngern, der verleugne sich selbst, sagt Nein zu dir und deinem Leben. Und er nehme sein Kreuz auf sich, täglich, sein Kreuz, was Gott dir bereitet hat, er hat ein Kreuz für dich, täglich. Und folge mir. Neues Kapitel, das ist dran. In der Nachfolge Jesu wird der Tag kommen, wo dieses Kapitel dran ist, oder ist er schon längst gewesen? Und vielleicht sperren wir uns so, wenn der Herr das vollziehen will, als haben wir uns unser Leben ihm hingegeben. Und wenn er dann Leute erweckt, die uns nicht gerade geißeln, aber immerhin ganz schöne Ohrfeigen verabreichen und Schmach bereiten und demütigen, wie nur Menschen einen demütigen können. Und wenn Gott auch dazu raussucht, das ist seine Sache, der eigenen Kinder kann er dazu nehmen. Oder eine Arbeitsstelle, wo es am meisten zwickt, weil man dort alle Tage ist. Jetzt kommt ein klein wenig von dem Vollzug, so wie er es nun uns außersendet. Und dann rebellieren wir und lehnen uns auf und schimpfen. Das heißt, das Opfer ist vom Altar genommen. Haben wir eins gesagt, gebe ich dir hin. Und nun geschieht's, dann nehmen wir es nicht aus seiner Hand. Dann sehen wir nicht ihn dahinter. Und so sind die Jünger. Lektion, eine neue Lektion. Sie sind voller Auflehnung. So, dass der Herr Jesus ihnen das eine schenken muss. Er nimmt sie mit auf den Berg der Verklärung. Den Petrus, den Johannes, den Jakobus, die drei. Gottes Geheimnis, warum nimmt er die drei gesondert? Das kann er tun. Das wird er auch immer wieder tun. Er nimmt einzelne gesondert. Bleibt sein Geheimnis. Und auf dem Berg der Verklärung, was geschieht denn dort? Er betet, beachten die meisten nicht. Da er betet, leuchtete sein Angesicht wie Sonne. Und selbst seine Gewänder waren durchlichtet und durchleuchtet. Weiß, Schnee, nein, Schnee ist nicht das richtige Wort. Da findet er am Ende kein Wort. Glanz der Herrlichkeit, Verklärung vor ihren Augen. Das ist der Jesus, der Knecht Gottes, der jetzt ans Kreuz geht. Das ist der Knecht Gottes, an dem sie sich geärgert haben. Der Wundertäter, das ist ihr Mann, aber der Knecht Gottes, der Geopferte. Nein, niemals, nein. Sie ärgern sich an ihm. Sie ärgern sich jeden Tag an ihm. Sie reiben sich an ihm, sie versuchen ihn abzubringen von dem Weg. Seine Jünger versuchen ihn in die Irre zu führen. Brüder können mich in die Irre führen. Und da sagt Jesus, nun sollt ihr es mal schauen. Ihr habt die Außenseite dieses Lebens gesehen, der Knecht Gottes, der Verachtete, der Geschlagene. Schon leuchtet es auf. Und jetzt sollt ihr mal die Innenschau haben, wie Gott diesen Jesus sieht und wie er wirklich ist. Und das ist mal so ein Moment, ich würde sagen, wo den Jüngern gleichsam die Augen aufgetan werden, so wie denen, die eine Geisterunterscheidung haben, ein klarer Blick für das gegeben ist, was im anderen ihnen begegnet. Wir sehen ja immer bloß die Schale. Wir sehen ja immer bloß die Maskerade. Wir sehen ja immer bloß die Außenfassade. Aber was dahinter ist, das kann Dreck sein, noch und noch. Und wenn einer die Gabe der Geisterunterscheidung hat, der sieht Dreck. Der sieht die Sünde, der sieht die Schande, der was dahinter steckt. Eine wunderbare, fromme Maskerade. Aber es kann auch anders sein. Der sieht einen Geschlagenen, Gedemütigten, Verachteten. Und sie wenden sich weg von ihm. Und in ihm ein klares, helles, reines, göttliches Licht. Das ist das, was er im Innersten ist. Sie sehen Jesus wie die Sonne. Das ist Herrlichkeit Gottes. Der Knecht auf dem Wege zum Kreuz und die Jünger ärgern sich an ihm. Ist der Gottgeliebte, Verherrlichte. Ihn treibt die Liebe Gottes, der Glanz der Herrlichkeit dieser Liebe ist in ihm. Das müssen sie nun mal sehen und sollen es für sich behalten, bis er auferstanden ist. Dann können wir es weiter sagen, jetzt nicht. Bloß damit ein paar sind, die das wissen. Er ist der Gottgeliebte, der an dem sie sich ärgern. Er ist der Gottgeliebte, Gottbeschenkte, Gottverherrlichte, Gottgehorsame, eins mit Gott, so von Gott erfüllt, dass sie ja bloß staunen können. Was ist denn da vor unseren Augen? Nun kriegt jetzt der ganze Petrus wieder. Sagt, ach, das ist prima, hier bleiben wir. Sogar dann die ganze wunderbare Diakonie, drei Hütten. Denn um Jesus ist ja auch noch der Mose und der Elia. Also die unsichtbare Welt, die Welt Gottes von oben her, gesellt sich zu ihm, ist um ihn, ist bei ihm. Mit denen redet er auch über den Ausgang, aber die haben nicht geschimpft wie der Petrus. Sie hören, was er ihnen zu sagen hat. Nimm teil an diesem Weg. Und der Petrus, mach mal drei Hütten. Bist du ganz fromm gewesen? Für mich brauche ich ja keine, ich lege mich gleich so hier ins Gras. Aber wie ist für dich und für den Mose und für den Lian? Hat er gedacht. Und dann sehen sie die Schechina. Das ist dieselbe Herrlichkeitswolke, die einst über den Tempel stand, nun schon lange nicht mehr. Aber Jesus ist der wahre Tempel Gottes. Und Jesus ist Gott gegenwärtig. Und wer zu Gott will, muss zu Jesus hin. Und jetzt sehen sie über ihn die Schechina. Und die Schechina kommt immer tiefer runter. Die Herrlichkeit Gottes, sie umschließt ihn und die Jünger. Interessant, wie es dann da steht, da kriegen sie einen richtigen Schock. Kriegen sie es mit der Angst zu tun. Als die Herrlichkeit Gottes sie einschließt, kriegen sie mit der Angst zu tun. Das ist ein interessantes Kapitel. Hier ist gut sein, lasst uns drei Hütten machen. Da aber solches redete, kam eine Wolke, überschattete sie, und sie erschraken, da sie die Wolke überzog. Als sie in die Wolke hineinkamen, wirklich. Und sie erschraken, als sie in die Wolke hinein. Die Wolke ist Gegenwart des lebendigen, herrlichen Gottes. Und das konnten die Jünger noch gar nicht ertragen, Gegenwart Gottes. Haben sie mächtig in Schrecken gekriegt. Und dann geschieht's wieder. Und das musste jetzt kommen. Die Stimme aus der Wolke, und das wussten sie alle, Schechina, Herrlichkeitswolke, dieser ist mein auserwählter Sohn. Und nun kommt noch ein kleiner Zusatz, den es bei der Taufe nicht gab. Den sollt ihr hören. Gott wusste, was er sagte. Denn sie hatten seitdem Jesus anfing von Passion zu reden, vom Sterben am Kreuz, ihre Ohren zuhalten. Hör uns bloß auf mit solchen Gereden. Und jetzt kommt Gott und die Stimme Gottes und seiner Gegenwart in der Herrlichkeitswolke gesagt, den sollt ihr hören. Habt ihr jetzt begriffen? Für Jesus ist das nicht Brandopferaltar in dem Sinne der Hingabe an Gott, sondern der Überlassung. Auch durch die Jünger lässt er sich nicht abbringen von seinem Weg und geht ihn. Überlassung. Und als solches Brandopferaltar. Und wieder dieses Brandopfermotiv, wie es hier klingt vom Himmel her, aus der Wolke von Gott her, das Zeugnis Gottes. Wo Hingabe ist und Überlassung an Gott geschieht, wird immer das Zeugnis Gottes da sein. Wird immer offener Himmel da sein. Wird immer Gegenwart Gottes da sein. Das sind Dinge, die einfach zusammengehören. Wir lernen so im Leben Jesu, Jesus das Brandopfer, das Gott sich ersehen hat. Nicht bloß ein Opfer, das haben wir gestern. Aber nun auch der den Willen Gottes tut bis zum Letzten und Äußersten. Und es gibt keinen, der ihn je davon abbringen kann. Auch kein Jünger. Das Zweite. Jesu Weg ist der Weg des Gehorsams. Ihr könnt auch sagen, der totalen Abhängigkeit. Ihr könnt auch sagen, Jesu Leben ist ein von Gott geführtes Leben. Ich will es mal anhand einiger Bibelstellen deutlich machen. Und die ich damit nur mal ganz gesondert nehme, weil es völlig unmöglich ist, die ganze Materie zu behandeln, dann müsste man also eine Menge sagen. Aber nur mal ein paar Stellen in diesem Zusammenhang aufleuchten zu lassen. Wenn es etwa Matthäus Bergpredigt, Kapitel 5 heißt, Vers 17, ihr sollt nicht wähnen, sagt Jesus, dass ich gekommen bin, das Gesetz mit seinen Forderungen oder die Propheten, auch mit ihren Verheißungen, aufzulösen. Nein, nein, ich bin nicht gekommen, irgendwas von all dem aufzulösen, sondern ich bin gekommen, das alles zu erfüllen. Das ist das Brandopfer. Jesus, der sich im Gehorsam hält an das Wort und es lebt und es erfüllt bis zum I-Punkt. Brandopfer. Das ist heiliges Leben. Heiliges Leben kann nur sich am Worte Gottes ausrichten. Oder es wird nie heilig sein. Heiliges Leben ist immer Leben durch das sein Wort erfüllt wird. Matthäus 4, Vers 14. Da 13 heißt es, Jesus verließ die Stadt Nazareth, kam und wohnte zu Kapernaum, das da liegt am See im Lande Sebulon und Naphtali. Hört nochmal. Das war jetzt 4, Vers 13 und Vers 14 und die folgenden kommen noch dazu. Das heißt also, der Herr Jesus, nachdem er nun getauft ist, aus der Wüste zurückkehrt, kommt wieder nach Nazareth. Das nächste ist, er zieht um. Jesus zieht von Nazareth nach Kapernaum. Er zieht aus in seinem Elternhaus und zieht um nach Kapernaum. Wir würden heute sagen, eine Mietwohnung. Und dann wird deutlich, wie selbst solch ein Akt des Umzugs, ein ganz irdisches Handeln ist das, sich orientiert hat am Worte Gottes. Bis in diese Dinge hinein lebt er im Worte als der, der erfüllen muss. Und hat die Bibel ein bisschen anders und gründlicher gelesen als wir alle. Steht nämlich Vers 14 da, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, also das Land da am See Genezareth, wo er jetzt hinzieht, die Straße am See, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, wie man das so schön nennt, das Volk, das in Finsternis saß, dort ist es besonders dunkel und die Finsternis der Sünde besonders groß, hat ein großes Licht gesehen und die da saßen am Ort und Schatten des Todes. Denen ist ein Licht aufgegangen. Das sagt die Schrift. Das ist prophetisches Wort. So wird es also sein, Zeit des Messias. Wie gründlich hat er die Bibel studiert, die Messias denn schon. Und er hat das Bewusstsein gehabt, da bin ich von Gott gesandt. Hat nicht davon geredet, aber es gelebt. Und nun wusste er vom Studium der Bibel, jetzt ist der Zeitpunkt, wo das geschehen muss. Also weg von Nazareth hin nach Kapernaum. Also bis in solche ganz alltägliche Entscheidungen ein Umzug. Er orientiert am Wort. 8, Vers 17 haben wir gestern, brauche ich nicht nochmal zu sagen, wo er heilt, auf das erfüllt wird, was der Prophet Jesaja sagt, für wahr er trug. Also auch das Heilen ist einfach nichts anderes als ein Erfüllen dessen, was vom Messias gesagt ist, weil der Messias diesen Auftrag hat, tut er's. Im Namen Gottes. Da weiß er sich eins mit Gott, das hat das Wort Gottes hat's gesagt, schon ehe ich war. Auf Erden. Und nun geschieht das. Das wortorientierte Leben. Und darum heiliges Leben. Und heiliges Leben wird immer wortorientiertes Leben sein. Und kann nichts anderes, kann nie je etwas anderes sein. Matthäus 21. Immer wieder dieses, gerade der Matthäus, der hat das nun mal, diesen Vers. Und dann den zieht er nun durch in seinem ganzen Evangelium. Und das ist wichtig und das ist vom Geist Gottes. 21,4, Einzug in Jerusalem. Das geschah, wie er auf dem Esel da geritten kommt und sie Hosianna rufen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sage der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der lastbaren Eselin. Der Herr Jesus hat gründlich die Bibel studiert und hat gewusst, und es wird in meinem Leben der Tag kommen, wo das dran ist. Und nun, weil er schon damit gerechnet hat, kann der Geist ihm einen Wink geben, heute, jetzt. Und darum holt mir die Eselin. Das ist eine echte Sendung. Jetzt ist ein ganz großer Tag. Und wusste, auf dem Esel kommst du nach Jerusalem gezogen. Da sprach Jesus zu ihnen, zu den Jüngern, in dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis an mir nehmen, Anstoß an mir nehmen. Denn es steht geschrieben, die Bibel steht ja da immer dabei, ich werde den Hirten schlagen. Er wusste, dass er der gute Hirte ist, hat er ja auch gesagt. Und jetzt ist der Tag gekommen, wo der Hirte geschlagen wird. Er hat schon immer damit gerechnet, der Tag kommt, er ist drauf zugegangen. Und hat doch immer gewartet, wann wird das Signal von oben da sein? Jetzt ist es da. Und darum sagt er, es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Und jetzt muss das geschehen. Wortorientiertes Leben, dasselbe Kapitel, Vers 56. Das alles ist geschehen, Jesu Gefangennahme ist jetzt geschehen. Damit erfüllt würden die Schriften der Propheten, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Das wusste der Herr Jesus, auf den Weg geht's. Das hat der Vater ihm alles vorher zeigen können, weil er sich zum Schlachtopfer und als das Lamm angeboten hat zur Opferung. Das stand fest und nun konnte der Vater ihm zeigen, wo das lang gehen muss. Und nun achtete er ganz und gar auf die Wegmarkierung und das Wort ist Wegmarkierung. Dass wir ja nicht abweichen vom Weg. Das Wort ist die Wegmarkierung. Und so geht das bis zum Schluss hin. Auch wie er am Kreuz hängt, da sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider. Und er murrt nicht und mault nicht, was das heißt. Nackt am Kreuz, damit wir unsere Schande und Blöße bedecken können. Das noch als Beitrag zu gestern Sündopfer. Es geht ja beides nebeneinander. Brandopfer, der Gehorsame, und hier wieder das Sündopfer, ne? Nackt. Ich habe mir das manchmal gedacht, schrecklich. Dass er dann auch noch das Gewand ablegen muss. Dass sie ihn nackt an Nageln aufhängen. Vor aller Augen. Das war teuer. Damit wir diese Schande, unsere Schande und Blöße vor Gott bedecken können. Kleid der Gerechtigkeit. Wir nicht nackt und bloß bleiben müssen, voreinander nicht und vor Gott nicht. Und so gibt er sein Gewand hin, den Schurken da hinten. auch eine Symbolhandlung. Solche Kerle wie die unterm Kreuz dürfen dann sich in das Gewand Jesu hüllen. So Kerl bin ich auch. Und darf mich bergen in Jesus vor Gott. Sündopfer, aber es ist zugleich Brandopfer. Auf das erfüllt würde, was gesagt ist, durch die Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über meinen Rock das losgeworfen. Merkt ihr, wie das ganz dicht beieinander liegt? Das ist immer eine Sache, aber wir müssen es eben nebeneinander sagen. Der das Sündopfer ist, der am Kreuz von Gott verworfene ist, zugleich der von Gott Geliebte. Es ist der Weg des Gehorsams bis zum letzten Akt hin. Es muss alles erfüllt werden. Und als alles erfüllt ist, sagt er, jetzt ist es vollbracht. Heiligkeit, Heiligung und Wort Gottes gehören unlöslich zusammen. Leben im Wort Gottes ist die Voraussetzung dafür, dass wir heilig leben. Heilige können sich nur am Wort orientieren. Und da lese ich abschließend Johannes 17, wieder das hohe priesterliche Gebet, alles solche Kostbarkeiten. Johannes 17, Vers 17. Da betet Jesus als der hohe Priester im Kreis seiner Jünger, ehe er nach Gethsemane geht. Wie hat er gebetet? Das ist ein Gebet für seine Gemeinde aller Zeiten. In diesem Gebet hat er für uns mitgebetet. Da sagt er, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und ich sage jedem, der nicht wirklich im Wort lebt und aus dem Wort lebt, der durchdrungen ist von Wort Gottes, dieses heilige Wort, sein Wort, sein Reden, ist ja erschütternd, dass uns das so Schnuppe sein kann. Er hat es gesagt. Und ich habe nicht mal ein Ohr, geschweige denn zwei Ohren oder gar noch ein Herz dafür. Und ich sage euch, wer nicht aus dem Wort lebt, wird nie ein Heiliger sein. Das Wort und die Heiligung sind unlöslich verbunden. Heiligung ist immer Orientierung am Wort, wie es geschrieben steht und wie das Wort es uns sagt. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist der Wille Gottes, dass ihr lebt aus diesem Schatz des Wortes Gottes, dass euch jedes Wort kostbar ist, weil er's gesagt ist. Und dass wir davor stehen, auch wenn wir es nicht verstehen. Und es kommt der Tag, wo es aufschließt. Und das mit Freuden nehmen, was er heute mir mitteilt. Aber leben aus dem Wort, und ich muss immer wieder dankbar sagen, das ist das Größte gewesen. Eine Gemeinde haben, wo ich weiß, die leben jeden Tag aus dem Wort. Oder du wirst umherirren und nicht wissen, wohin aus der Herr will. Du verstehst nicht die Gedanken seines Herzens. Er möchte dir gern offenbaren. Du hast aber für alles Zeit, bloß nicht für sein Wort. Die Pfarrer haben bloß Zeit für das Wort, wenn sie predigen sollen. Gibt es ja oft. Und können nicht genug forschen. Ich bin meiner Gemeinde in Bronsdorf dankbar, die kam zum Glauben, es war Erweckung. Vierteljahr bin ich hier gewesen, da war die Erweckung. Da schenkte Gott viele Brüder und Schwestern in einer Woche. Und die blieben beieinander als der Kreis und sammelten sich und lernten Leben aus dem Wort. Und dass die kamen, ganz alleine sind die gekommen, da habe ich das nicht gesagt. Die kamen und sagten, Herr Pfarrer, wir haben begriffen, Sie müssen Zeit für Gott haben und Sie müssen Zeit zum Gebet haben und Zeit für die Bibel haben. Dann werden wir gesegnet. Die Sachen machen wir. Um Bausachen kümmern wir uns, haben die Brüder gesagt. Geht ja nicht. Und die haben mich nie um Bausachen. Die haben gebaut, noch und noch. Ich habe mich um solche Dinge nie gekümmert. Nur Kenntnis genommen und unterschrieben, wo es nötig war. Und was den Fahrkarten betrifft, wir wussten, wird weggegeben, nicht mal verpachtet. Der Nachbar mag das alles hauen. Und was die Beete betrifft, ja. Da kam eine Frau und sagte, darf ich einen Garten machen? Und da hat sie den Garten gemacht. Und das hat sie jahrelang getan, bloß geerntet hat sie nicht. Da war ein Schmuckkessel. Bis sie mal sie fragte, da können wir Ihnen denn nicht auch mal was tun. He? Ich weiß, das ist ja nicht leicht geworden, das ist schwer. War nicht die Jüngste. Sagte, ich mache es doch darum, weil ich so Großes empfangen habe. Sag, machen Sie weiter. Die hatten also begriffen, der Pfarrer muss Zeit für die Bibel haben und Zeit fürs Gebet haben. Und zwar viel Zeit, ein Übermaß, weil die anderen alle keine haben. Gibt es auch eine gewisse Stellvertretung. Dafür bin ich dankbar. Was hat Gott geredet? Was hat Gott in Urlauben geredet? Die Urlaube, wo er mir in den letzten Jahren gab er mir das ganze Programm der Verkündigung für ein Jahr. Stoff. Wenn wir ihn suchen in der Stille, ist er da. Dann teilt er mit. Und mein Weg. Ich sage nicht, dass es bei jedem so sein muss. Bei jedem geht es wieder anders. Könnte großer Krampf draus werden, wenn du es versuchst, auch so zu machen. Aber ich weiß ohne Wort nicht. Und es ist so kostbar, das Wort, dass es nur recht und billig ist, dafür unter allen Umständen Zeit zu haben. Er hat gebetet, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das war das Gebet, dass wir im Wort forschen möchten und dass das Wort uns aufgeschlossen wird. Damit unser Leben sich am Wort orientiert und wortgemäß wird. Heiliges Leben. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Ja. Ich könnte hier schließen. Ich würde aber auch wiederum ganz gerne diesen ersten Punkt zu Ende führen. Es sind dann noch drei, vier, noch zwei Punkte und der Schluss. Aber zu dem ersten Punkt wäre noch gesagt, ein gottgeführtes Leben durch den Geist des Vaters, das nehmen wir noch am Vormittag. Sind wir vielleicht nachmittags sehr zeitig fertig, wäre herrlich. Aber nehmen das Stückel jetzt noch. Der erste Punkt, das war gleichsam wie A, jetzt käme B. Heiliges Leben, ein Gott geführtes, geführt durch den Geist des Vaters, so lernen wir es beim Herrn Jesus. Jetzt schlagen wir mal die Stellen auf. Johannes, gestern stießen wir schon drauf. Johannes 5. Das sind ganz wichtige Stellen. Das ist alles Brandopferaltar. Der gehorsame Jesus, das Gott hingegebene Leben, das Gott geweihte, das Gott geführte, heiliges Leben ist das. Und Johannes 5, sein Zeugnis. Und es ist für mich immer erschütternd, dass Jesus das in solcher Wahrheit und Klarheit von sich gesagt hat und sagen musste. Johannes 5, 19, da sagt er, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, im Griechischen heißt das Amen, Amen. Ich sage euch, der Sohn, also er, kann nichts von sich selber tun, sondern nur, was er sieht, den Vater tun, und was dieser tut, tut dann gleicherweise auch der Sohn. Der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, dass ihr euch verwundern werdet. Jetzt noch nicht dran, aber es kommt. Was das ein Wort ist. Wenn ihr es unterstreichen wollt, da könnt ihr unterstreichen, der Sohn kann nichts. Da habt ihr die Sache genau getroffen, um die es geht. Der Sohn kann nichts von sich selber. Wirklich nichts, der nicht übertreibt. Er sagt, es ist wahr, habe ich es euch denn nicht gesagt? Nichts kann ich. Habt doch ein ganz falsches Jesusbild, immer als der hat alles. Nein, ich habe nichts und ich kann nichts von mir selber. Was ist sein eigentlicher Reichtum? Der Vater. Sein unmittelbares Vaterverhältnis, das ist sein Reichtum. Und der Vater, der es ihm zeigt, was er tun soll. Und der, was er getan hat, ihm gezeigt hat. Und er weiß schon, er wird noch Größeres mir zeigen. Ihr werdet euch wundern. Aber das ist im Augenblick noch nicht dran. Wenn es dran ist, zeigt er mir es. Merkt ihr, ein gottgeführtes Leben der ganz großen Armut. Das Leben Jesu ist absolute Armut. Ich kann nichts. Und ist aller Reichtum. Wo die Armut ist, kann Gott alles hineingeben, sich selber schenken. Gott gibt sich nur in die Fäße der Armut. Gott gibt sich immer nur ins Nichts. Und darum hat Jesus wiederum alles. Gott, der Vater. Der Vater zeigt mir's. Dieses innig, herzlich, kindliche Vaterverhältnis. Das ist der Normalmensch. Vers 30 in demselben Kapitel noch einmal. Ich kann nichts, jetzt sagt er ich. Ich kann nichts. Oh, ich kann nichts. Da steht's doch. Dann nehme ich dann gerne so einen Rotstift und dann streiche mir dann, oh, hat er gesagt, ich kann nichts. Und wir jammern, ich habe aber nichts können. Heiligung heißt ärmer und ärmer. Und die meisten denken, Heiligung mehr und mehr, mehr und mehr. Immer größer, immer höher. Heiligung wird immer kleiner, bis ins Nichts. Nein, das ist Heiligung. Das wollen wir ja nicht, wir wollen haben. Und er sagt, nichts haben, dann kann Gott geben. Eine irrsinnige Haltung ist das, mehr und mehr, immer höher hinauf. Heiligung, bis alle sehen, was ist das für ein heiliger Mensch. Da platzt man vor Heiligkeit. Und Jesus sagt, ich kann nichts von mir selber. Aber wie ich höre, einmal er sieht, das innere Schauen zum Vater hin, der Vater kann sich ihm offenbaren. Und er hört, er hat Ohren, zu denen Gott sprechen kann. Das sind nicht die Ohren im Kopf, das ist das Ohr des Herzens. Hörende Herzen haben. Wie ich höre, so richte ich, also ich hätte Mut zu sagen, streiche ich das ruhig durch. Denn der Herr Jesus ist ja gar nicht gekommen zu richten. Das Wort im Griechischen, das kann richten heißen. Das heißt aber genauso urteilen oder entscheiden. Er kann keine eigene Entscheidung treffen. Der Herr Jesus hat kein eigenes Urteil. Ich bitte euch, das sagt er hier. Einer, der nicht mal ein eigenes Urteil mehr hat, du Arm ist er geworden. Der nur sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Paulus, ich weiß nicht, wie ich beten soll. So arm, ein ganzes Nichts. Aber wie ich höre, so entscheide ich mich dann. Oder so urteile ich. Er hat kein Urteil über den Menschen, der vor ihm steht. Aber während er vor ihm steht, sagt sie ihm der Vater. Dieses innigste Miteinander, er und der Vater, das ist das Normalverhältnis eines Menschen mit Gott. Alles andere ist unnormal. Wie ich höre, entscheide ich. Und meine Entscheidung ist richtig. Ich suche ja nicht meinen Willen, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Das sind alles Brandopfermotive. Aber ganz klare. Der Gehorsam ist so ganz Gott hingegeben. Lauschend, lauschend. Und wir tölpeln in den Tag hinein. Einmal nicht am Wort orientiert und darum kann Gott auch nicht zu mir sprechen. Wer nicht Wort Gottes in sich aufgenommen hat, dem kann Gott sich nicht offenbaren. Wenn Gott redet, bringt er die Saiten des Wortes im Herzen zu klingen, die dann eingespannt sind. Wenn ich Wort aufnehme, werden Saiten gespannt. Ein Klavier hat, ich weiß nicht, wie viele Saiten? Eine Flügel. Und jede Saite ist ein anderer Ton. Und wenn dann der Hammer anschlägt, dann klingt das. Das ist eine gute Musik. Stell dich mal einen Flügel vor mit drei Saiten. Das gibt eine Musik. Wer kein Wort Gottes im Herzen aufgenommen hat, da ist nichts da, was der Geist zum Klingen bringen kann. Aber wo es aufgenommen ist, das geht runter. Ich habe die Bibel nicht im Kopf. Aber ich staune immer, im Augenblick ist ein Wort da, es klingt. Irgendwann habe ich das aufgenommen. Vielleicht x-mal. Aber das ist alles gleichsam versenkt, die Seiten sind gespannt und jetzt gefällt es dem Geist. Eine Seite ging, ein Wort ist da, es ist das Wort, was ich jetzt brauche. Und wer keine Seiten gespannt hat, du armer Kasten. Was sollen da für Lobgesänge Gottes aus dir hervorkommen? Ich kann nichts, das ist Evangelium. Heiligung ist ärmer und ärmer, aber das Wort ist mit uns auf dem Weg. Und er selber, der Herr, und der bringt das alles zum. Er sagt mir's, er zeigt mir's. Und ich wandle den Weg, auf dem er mich mitnimmt. Das ist Heiligung. Das ist Heiligung. Und wir stolpern in der Gegend rum und tun die dümmsten Dinge. Und dann wollen wir Heilige sein. Wo Gott sagt, das habt ihr doch gar nie geheißen. Da operieren sie sonst wo rum, da operieren sie rum. Junge Leute, da wollen sie nur die Kranken heilen. Und was wollen sie? Also machen die Dämonen aus, wenn sie geblieben sind und jetzt loskamen, das begehrt haben. Und Gott sagt, das habe ich dir doch gar nicht geheißen. Ich habe gesagt, das Leben Jesu fängt in Nazareth an, bei den Eltern. Was machst denn du hier? Und die denken, sie sind nur ganz heilig. Was gibt es da für Verirrung? Heiliges Leben, Gott geführtes Leben, durch den Geist des Vaters geführt. So könnte man sagen. Es gibt da noch viele Stellen. Kapitel 8, Vers 16, ganz schnell wollen wir es noch lesen. Da sagt er jetzt, wenn ich richte, nein, er richtet nicht, wenn ich ein Urteil ausspreche, so ist mein Urteil richtig. So ist mein Urteil richtig. Johannes 8, Vers 16. So ist mein Urteil richtig, denn ich bin nicht allein, sondern ich und der mich gesandt hat. Wir gehören unlöslich zusammen. Gehörst du unlöslich mit Gott, dem Vater, zusammen? Unlöslich. Ab Schritt und Tritt. Oder wo rennst denn du rum? Und dann fällt das plötzlich ein, ach, der liebe Gott ist auch noch da. Er sagt, der Vater ist immer mit mir. Wir gehören zusammen. Und darum entscheide ich mich immer richtig. Und es ist immer richtig, was ich dann tue. Er zeigt mir sehr. 8, Vers 26. Kapitel 8, Vers 26. Der zweite Teil. Der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Wer hat ihn gesandt? Der Vater. Und was ich von ihm gehört habe, rede ich zur Welt. Also, habt ihr begriffen? Erst hört der Herr Jesus. Und dann redet er. Und wir quatschen drauf zu. Und wissen gar nicht, was er uns sagen wollte. Was ich von ihm gehört habe, das rede ich dann zur Welt. Darf ich euch mal aufmerksam machen? Ist doch seltsam, dass der Herr Jesus oft Lutherbibel, na, wie heißt denn Lutherbibel? Ich kenne bloß immer, wie es in Griechen heißt. Amen, Amen im Griechen. Na, was heißt denn Lutherbibel? Wahrlich, wahrlich. Wahrlich, wahrlich, ja. Wahrlich, wahrlich. Dass er so oft mitten im Gespräch sagt, wahrlich, wahrlich. Manchmal sagt er bloß einmal wahrlich. Oft zweimal. Aber im Griechen steht im Amen da. Amen. Und dann kommt eine Botschaft. Es sei denn, dass das Weizenkorn der Erde fällt und er stirbt, bringt viel Frucht. Wenn nicht, bleibt's allein. Der Herr Jesus wird immer wieder gefragt und gefordert und steht immer wieder ratlos. Das ist heiliges Leben, immer wieder ratlos. Wo nicht ist, kann Gott alles da rein, kann Gott alles sein. Wer heilig werden will, wird ganz arm. Ratlos, hilflos, steht da. Ach, Kinder, was bleibt einem die Luft manchmal weg? Seelsorge, was komm anliegen? Wenn die manchmal wissen, das sitzt du vor Gott innerlich, bist völlig ratlos, die reden, dann bringen ihre Anliegen, das ist ganz ratlos. Sind bloß immer zu Gott, so innerlich aufhorcht. Wenn man ein Stück Erfahrung gemacht hat, wird man ganz ruhig dabei, am Anfang ist man nervös. Kommt aber dann ein Stück Erfahrung, ich weiß, zur rechten Zeit erfahre ich es schon. Und da kann es passieren, dass er eine Stunde lang bloß redet von sich und seine großen Anliegen, was denn, und manchmal geht das alles so wie völlig weg, wird man sogar müde dabei. Plötzlich wie ein Blitz, du, das ist es. Aha, dort ist der Hebel anzusetzen. Und dann hast du fürs Gespräch die Stelle, wo den Hebel ansetzt. Genauso ist es gemeint. Oder manchmal mittendrin ein Wort. Mitten im Gespräch wird ein Wort im Herzen ganz klar und lebendig. So sagt der Vater dem Sohn in all seine, entschuldigt, wenn ich so sage, in all seine menschlichen Verlegenheiten hinein. Ich kann da nichts von mir sagen. Sagt der Vater ganz klar das Wort für die Stunde. Und darauf kann der Sohn nur sagen, Amen, Amen. Und dann sagt er die Botschaft, die er gekriegt hat. Amen, Amen ist immer das Siegel, Gott hat's gesagt. Das ist, als wenn die Propheten des alten Bundes eine Botschaft von Gott abgeben und sagen, so spricht der Herr. Und bei den anderen, das ist die Last Jahwes. Liegt gleich wie eine Last auf ihnen. Und beim Herrn Jesus, Amen, Amen, um zu deutlich zu machen, das ist nicht meine Meinung. Ich will euch daran erinnern, es redet durch mich Gott, der mich gesandt hat. Heiliges Leben. Heiliges Leben ist ganz arm und ganz reich. Arm in sich selbst, ich kann nichts. Wir wollen nicht in uns was darstellen. Du wirst dir lange brauchen, bis du heilig bist. Nichts in mir selber, aber dieses Gewiss und sein und rechnen dürfen, der Vater, in die Abhängigkeit Gottes gebracht sein, das ist heiliges Leben. Wenn wir noch eine Stelle lesen wollen, wenn schon, dann lesen wir sie alle. 28, 29 in dem gleichen Kapitel. Da steht geschrieben im zweiten Teil, ihr werdet erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, rede ich. Das ist immer wieder. Erst der Vater und dann sein Reden. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Das ist das Geheimnis seines Lebens. Nicht, dass er eine Menge hat, was wir nicht haben. Ja, das ist der Herr Jesus. Sondern, dass er gar nichts hat und wir haben viel zu viel. Wir sind viel zu reich in uns selber und rührt ihn ja nicht raus. Aber wenn er uns ganz arm gemacht hat, dann kann er sich auch ganz hinein schenken. Nur, dass er mal wisst, Heiligung ist immer Weg nach unten und nicht nach oben. Nicht so, dass man sagen kann, also jetzt bin ich schon auf der vorletzten Sprosse der Leiter, die in den Himmel hineinführt wie die Jakobsleiter. Ah, also gedacht, ganz unten begegnet er uns und beschenkt er uns. Ich fasse zusammen, Jesus sagt, ich kann nicht, das gehört zur Heiligkeit dazu. Aber ich sehe auf Gott und ich höre auf Gott, mein herzliches Verhältnis zu Gott, dem Vater. Zu dem hat er uns ja erlöst, zu solcher herzlicher Gemeinschaft mit Gott, wenn wir es nicht in Anspruch nehmen, unsere Sache. Und das Dritte, ich lasse mich dann vom Vater schicken und senden und schubsen und gebrauchen. Gott zur Verfügung. Da handelt Gott durch Jesus. In dem Leben Jesus wird die Herrschaft Gottes sichtbar. Und so will in unserem Leben die Herrschaft Gottes sichtbar werden durch Jesus. Und C, das nun ganz schnell, es gibt ein inneres Muss auch. Wo man kein Wort vernommen hat, auch gar nicht versteht, warum denn und wieso denn, bloß wie ein inneres Muss, wo Gott einen im Innersten nötigt, das muss man erfahren haben. Und wer es kennt, versteht mich. Und wer es noch nicht kennt, der weiß auch nicht, wie das ist. Aber das ist bei Jesus so, das ist auch bei den Kindern Gottes so, die gelernt haben, sich Gott zuzuwenden. Das Innere muss ein von Gott ergriffenes Leben, könnte man sagen. Ohne Worte, von Gott ergriffenes Leben. Da fängt es gleich an bei Lukas 4, 43. Wir sind gleich fertig. Da heißt es im 42. Vers, erst die Nacht ist vorbei, Jesus war im Gebet, in der Frühe des Morgens, wie immer, als es Tag ward, ging er hinaus an eine einsame Stätte und dann kommen sie und sagen, sind sie schon wieder da, die Kranken, die Besessenen, komm mit der Arbeit. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium verkündigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Hast du begriffen, was das ist? Jesus folgt einem inneren Muss, das so unübersehbar ist in seinem Herzen. Und kann eine große Schar kranke, besessene und hilfsbedürftige Menschen stehen lassen und weitergehen. Was sind wir für Menschenknechte? Und dann denken wir noch Wunder, wie heilig wir sind, dass wir allen dienen, und bis wir einen Herzinfarkt haben. Und wo der Herr sagt, das habe ich dir ja gar nicht gewiesen. Und der Herr Jesus folgt dem inneren Muss und zieht weiter. Am Abend vorher hat er geheilt, am nächsten Morgen geht es weiter. Wunderbar. Oder dieses innere Muss, Johannes 4, 4 kennt ihr doch auch. Das Kapitel von der Samariterin ist das, und da heißt es im vierten Vers, er musste aber durch Samarien reisen. Er wusste nicht, wieso muss ich denn jetzt durch Samarien reisen. Aber er hat gelernt, auf dieses innere Muss, dass es keine Stimme, ein Muss ist das, eine innere Nötigung, eine göttliche Nötigung. Er hat gelernt, auf dieses innere Muss zu achten und er geht durch Samarien. Und dann begegnet er der Samariterin und dann kommt die Erweckung in Samarien. 2 Tage Verkündigung und viele kamen zum Glauben. Am Anfang steht dieses innere Muss, auch eine Weise Gottes uns zu führen. Und die letzte Stelle, Johannes 3, Vers 14, das umschließt nun auch die Passion Jesu, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden. Auch hier gibt es ein heiliges, unabänderliches, inneres Ich muss ans Kreuz. Das war der erste Punkt. Leben Jesu, der Heilige Gottes, Brandopferaltar. Wir haben das Brandopfer gesehen, Taufe. Wir haben gesehen die Überlassung Jesu, Verklärung. Wir haben das gottgeführte Leben gesehen, das am Wort orientierte. Wir haben den Armen Jesu gesehen, zu dem der Vater reden kann und dem er Weisung schenken kann. Und das Innere muss, das über diesem Leben waltet und in den rechten Weg führt, das alles ist Gott wohlgefälliges Leben, mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das meint die Schrift, wenn sie sagt Heiligung. Das meint Paulus, wenn er sagt, es ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und das meint der Hebräerbrief, wenn er sagt, jaget nach der Heiligung. Ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Wir fahren heute Nachmittag fort, dann sind es noch 2 Punkte, die ich behandle und ein Abschluss.